Guten Morgen.
Auch in der Kirchengeschichte gab und gibt es Pleiten, Pech und Pannen. Da geschehen manchmal Dinge, die sind dann ein bisschen schief gegangen. Vor 260 Jahren, auf dem Platz vor der Sorbonne der Pariser Universität, wird ein kleines Büchlein verbrannt. Autor ist François-Marie Arouet, uns heute besser bekannt als Voltaire. Ein französischer Philosoph, der meistgelesene Autor der Aufklärung und Wegbereiter der Französischen Revolution. Das Buch war am 15. Juli des Jahres 1759 erschienen. Die kirchliche Zensur warf dem Autor darin ketzerische Aussagen vor, gottlose Behauptungen, schädliche Ansichten und Zersetzung der Moral. Da gab es zum Beispiel Sätze wie: Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Oder folgender Satz: In meinen Tagen voll Windhauch habe ich beides beobachtet. Es kommt vor, dass ein gesetzestreuer Mensch trotz seiner Gesetzestreue elend endet. Und es kommt vor, dass einer, der sich nicht um das Gesetz kümmert, trotz seines bösen Tuns ein langes Leben hat. Das passt in das Weltbild mancher frommer Menschen nicht hinein. Nun, möglicherweise hatte die kirchliche Zensur, als sie dieses Buch von Voltaire herausgegeben, verbrennen ließ, dabei etwas übersehen. Dieses Buch behandelte thematisch zusammengestellte Auszüge aus einem Buch der Bibel, dem Buch Kohelet. Kohelet heißt der Versammler. Luther hatte es mit Prediger übersetzt. Jemand bezeichnete es mal als das Schmuddelkind unter den biblischen Büchern. Da stehen eben Sachen drin, die nicht gleich so fromm klingen. Sachen, die zu manchem Denken einfach nicht passen. In diesem Buch veröffentlicht Voltaire oder Arouet, wie immer man ihn nennen mag, zwei alttestamentliche Bücher oder Texte aus ihnen, das Buch Kohelet oder Prediger und das sogenannte Hohelied Salomos. Übrigens, bei beiden Büchern kommt der Name Salomo nicht vor im Text. Das ist eine spätere Hinzufügung, die man eben diesem früheren israelischen König zuschreibt. Außer dem bekannten Text aus dem dritten Kapitel des Buches über die Zeit, des Buches Kohelet über die Zeit, gehörte bis 2018 kein einziger Abschnitt aus diesem Buch zu den Texten, die von der evangelischen Kirche für die Predigten am Sonntag genannt werden. Daran müssen wir uns als evangelisch-freikirchliche Gemeinde nicht halten, aber ich weiß, dass in vielen unserer Gemeinden auch an den Sonntagen über genau diese Texte gepredigt wird. Da gab es also bis 2018 nur einen einzigen Abschnitt aus diesem Buch, über den gepredigt wurde. Deswegen hat Klaus wahrscheinlich noch nicht viele Predigten darüber gehört und anderen auch nicht. Und ich habe zumindest in der Zeit, in der ich mit digitalen Mitteln arbeite, also nicht wie in der Frühzeit meiner Tätigkeit noch Predigten in die Schreibmaschine eintippte, kein einziges Mal über einen Text aus diesem Buch gepredigt. Deswegen reizte mich das, als ich sah, heute ist da was dran. Für diesen Sonntag, für diesen heutigen Sonntag ist nach der neuen Predigtordnung auch der evangelischen Kirche aus dem siebten Kapitel ein Text ausgewählt worden. In unserer Kirche, wie gesagt, müssen wir uns nicht daran halten. Ich möchte uns diesen Text aber einfach einmal vorlesen. Unsere Farsi- und Arabisch sprechenden Freunde haben es schon schriftlich vor sich liegen. Die anderen lade ich ein, hier den deutschen Text vorne anzuschauen und zu hören. Sieh an die Werke Gottes. Denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tag sei guter Dinge. Und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Wow! Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht genauso gegangen wäre wie den lieben Menschen von der kirchlichen Zensur in Frankreich. Wenn ihr diesen Text lest, denkt ihr nicht unbedingt daran, dass das aus der Bibel kommen könnte. Das ist definitiv kein Text für Schwarz-Weiß-Denker. Dieser Text führt uns ein in die Grauzone, die das wahre Leben ist. Es spricht der Kohelet oder der Versammler. Das Wort hängt zusammen mit dem anderen hebräischen Wort Kahal, das heißt die Versammlung, wird normalerweise in der griechischen Ausgabe des Alten Testamentes, die zur Zeit Jesu in Gebrauch war, gebraucht für das übersetzt mit dem Wort Ekklesia, das Zusammenkommen der Gemeinde. Das Buch gibt wieder, was jemand in hohem Alter und mit großer Erfahrung, Lebenserfahrung weitergibt, so steht es zumindest darin. Er bezeichnet sich als König von Jerusalem. Deswegen kamen wohl viele darauf, das könnte Salomo gewesen sein. Der Versammler zeigt uns seine Einsicht in die Welt. Es ist so, wie es ist. Oder, wie wir im Rheinland zu sagen pflegen, et kütt wie et kütt. Er will sich uns und uns nichts vormachen. Darum schildert er keine Welt, keine heile Welt. Denn diese Welt ist nicht heil. Er schwindelt uns nichts vor, um uns zum rechten Glauben anzulocken. Er erzählt uns nicht, wie man mit ein paar kleinen Tricks glücklich und erfolgreich werden kann. Darum verstören seine Aussagen manche religiösen Schwärmer. Oder auch Menschen, die, wie es von Pippi Langstrumpf gesagt wurde, sich ihre eigene Welt bauen. Andrea Nahles, die SPD-Vorsitzende und Abgeordnete für unsere Religion, hat das ja mal in einer denkwürdigen Bundestagsrede sogar besungen. Ich baue mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Nein, diese Welt hat Unebenheiten und Verkrümmungen. Auch für den Glaubenden gibt es gute und auch böse Tage. Weder können wir alles gerade biegen, noch können wir alles vorhersehen und planen. Und anders als manche ihn beschreiben, lädt dieser Prediger oder Versammler ein, den Tag zu nutzen, an dem es gut ist. Am guten Tage sei guter Dinge, sagt er. Er ist also eigentlich nicht pessimistisch, wie manche schreiben, sondern er ist realistisch. Er sagt, ein guter Tag ist ein Geschenk. Nimm es an. Freu dich, wenn heute die Sonne scheint. Nimm das an und setz dich nicht in dein dunkles Zimmer und klage darüber, dass es vielleicht Ende nächster Woche wieder anders sein könnte. Alles hat seine Zeit. So meint er im wohlbekannten und auch vor 2018 schon zu den Predigttexten gehörten dritten Kapitel seines Buches. Da heißt es dann zum Beispiel: Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Das Letztere passt einigen frommen Kreisen zum Beispiel auch nicht in den Kram. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit. Und weil alles seine Zeit hat, fordert er auf, diese Zeit zu nutzen. Carpe diem, nutze den Tag, hat das der Dichter Horaz Jahrhunderte später um 23 vor Christus in lateinischer Sprache einmal formuliert. Und da heißt es dann auch weiter im dritten Kapitel des Buches Prediger: Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch das Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Dieser Prediger ist kein Feind guten Lebens, kein verbitterter Pessimist, aber er baut sich auch nicht seine religiöse Traumwelt auf. Er spricht sehr deutlich von fehlender Gerechtigkeit. Wir erinnern uns. Das ist jetzt der ganze Text. Vers 15, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. So ist das. Ich glaube, davon könnten wir alle erzählen. Vielleicht tun wir es manchmal nicht, weil wir meinen, es sollte in unser Weltbild nicht passen. Der Prediger greift hier eine Haltung an, die es heute noch gibt. Es gibt Christen, die glauben, dass richtiges Handeln auch immer Wohlergehen zur Folge hat. Wer sich an Gottes Gebote hält, dem geht es immer gut. Der Prediger weiß, das echte Leben ist anders. Wer glaubt und andere Glauben machen möchte, man würde für Glauben immer belohnt und für Zweifel und Unglauben immer bestraft, der glaubt und lehrt falsch. Gott ist nicht berechenbar. Er entrückt uns auch nicht aus den Wirklichkeiten dieser Welt. In dem empfehlenswerten alttestamentlichen Buch Hiob wird das ausführlich diskutiert. Lest es einmal durch. Lass dich nicht hereinlegen von gewieften Verkündigern, die dir eine heile Welt versprechen, die noch heiler wird, wenn du richtig glaubst und viele Spenden an sie fließen. Trau dich zu sagen, wie es dir wirklich geht und es in dir aussieht. Trau dich auszusprechen, wenn du Gott nicht verstehst und wenn du sauer auf ihn bist. Das darf man. Aber wie müssen wir denn diese Feststellung des Predigers verstehen? Vom 21. bis 26. Mai 1942 war der spätere christliche Märtyrer Dietrich Bonhoeffer in Zürich in der Schweiz bei dem Verleger Otto Salomon. Er hatte Bonhoeffers Beziehung zum Christian Kaiser Verlag eröffnet. Seit dieser Zeit waren die beiden gut miteinander bekannt. Dieser Verlag brachte Bücher von Vertretern der bekennenden Kirche heraus und wurde 1943 von den Nationalsozialisten geschlossen. Es war 1942 schon mitten im Krieg. In das Gästebuch bei Otto Salomon schrieb Bonhoeffer damals: in einer Zeit der großen Entscheidungen. Mai 1942, Prediger Salomonis 7, Vers 15. Für Bonhoeffer war dieser Vers: das habe ich alles gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der zugrunde geht in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Wohl eine Aufforderung, trotz allem das Richtige zu tun. In der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, der in der katholischen Kirche gebräuchlichen Übersetzung, wird der Vers übersetzt: in meinen Tagen voll Windhauch habe ich beides beobachtet. Und der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber übersetzt: allerhand habe ich gesehen in meinen Dunsttagen. Ich finde, das sind hervorragende poetische Wiedergaben dieses Textes. Bonhoeffer wägte dieses Leben ab. Eigentlich ist es nur ein Windhauch. Er entschied sich dafür, zu widerstehen, für den Widerstand gegen Adolf Hitler. Er wollte verhindern, dass das Morden in seinem Heimatland weiterging. Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 misslang. Wie viele andere Widerstandskämpfer wurde Bonhoeffer hingerichtet. Seine letzten Worte an seine Mitgefangenen waren: das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Für dieses Leben, das für ihn nun begann, lebte er. Das bedeutet aber nicht, dass er nur auf das Jenseits hin orientiert war. Er sah sich verantwortlich für das, was er lebte. Solche Sätze wie Prediger 7, Vers 15 waren für ihn nicht ein Satz zu sagen, es ist sowieso alles ungerecht und vielleicht sollte ich lieber böse sein, dann gelingt es besser. Es war für ihn die Aufforderung, sich gegen das Böse zu stellen. Er sah sich verantwortlich für das, was er lebte. In dem Buch Widerstand und Ergebung, das Briefe aus seiner Haftzeit enthält, ist zu lesen, die christliche Auferstehungshoffnung unterscheidet sich von der mythologischen darin, dass sie den Menschen in ganz neuer Weise an sein Leben auf der Erde verweist. Der Christ hat nicht aus den irdischen Aufgaben und Schwierigkeiten immer noch eine letzte Ausflucht ins Ewige, sondern er muss das irdische Leben wie Christus ganz auskosten. Und nur indem er das tut, ist der Gekreuzigte und Auferstandene bei ihm und ist er mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgehoben werden. Das Wissen, dass nicht alles Gute belohnt wird, muss nicht daran hindern, das Gute und Richtige zu tun. Das Wissen, dass es eine Ewigkeit gibt, muss nicht ablenken von den Wirklichkeiten dieser Welt, die eben noch nicht Ewigkeit ist, sondern höchstens eine Vorstufe dazu. Eher ist es ja so, dass unsere Welt daran krankt, dass viele meinen, immer muss für mich bei dem, was ich tue, auch etwas herauskommen. Was wäre, wenn Jesus so gedacht hätte? Das führt uns wieder zu den Worten des Predigers. In Vers 16 fordert er zu Folgendem auf. Im Vers 16 heißt es, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Uiuiui. Hätte ich das gelesen, ohne dass ihr wisst, das ist Bibel, weiß ich nicht, was ich dann vielleicht von dem einen oder anderen zu hören bekommen würde. Naja, vielleicht hier nicht, aber in manch anderer Gemeinde. Wie sollen wir denn das jetzt verstehen? Heißt das, schlängel dich immer mal so durch? Eine tolle Übersetzung fand ich in einer französischen Bibelübersetzung. Der Übersetzung oder der revidierten Übersetzung von Louis Segond. Sie heißt Segond 21, also für das 21. Jahrhundert. Da muss man gar nicht Französisch können, um bei einem Wort zumindest zu hören, worum es da geht. Da heißt es, ne sois pas juste à l'excès. Sei nicht gerecht bis zum Exzess, könnte man in Deutsch wiedergeben. Hier spricht der Kohelet, ich würde mal sagen, eine Überdosierung von Menschen an. Menschen, die sich bis zum Exzess für Gott einsetzen, Menschen, die oft berechtigte, wichtige Ziele und Werte haben müssen, aber keine Grenzen kennen, weder ihre eigenen noch die Grenzen eines begrenzten Lebens. Solche Ziele und Werte können Bibeltreue sein, soziale Gerechtigkeit. Und da kann es schnell passieren, dass alles andere gar nicht mehr wahrgenommen wird. Manchmal auch die Menschen, die einem besonders nahe sein sollten. Und oft meinen solche Menschen, dass ja alles immer klar und eindeutig sei. Schwarz-Weiß, Freund-Feind. Die eigene Überzeugung, das eigene Gottesbild verdrängt die Wahrheit. Da gibt es Dinge, die sind einfach so, aber sie passen nicht ins Bild hinein. Vor einiger Zeit hatte ich in einer anderen Gemeinde ein Seminar über das Verständnis der Bibel. Und ich sagte da etwas, was nun wirklich nicht umstritten sein kann, egal ob man zu ganz konservativen oder ganz liberalen Kreisen gehört. Ich sagte, dass die Bibel nicht ein einzelnes Buch sei, so wie man ja von anderen heiligen Schriften manchmal glauben mag, es ist vom Himmel gefallen, sondern dass sie eine Sammlung verschiedenster Bücher, verfasst von verschiedensten Menschen, über viele Jahrhunderte hinweg ist. Und dann beklagte sich jemand, ja, wenn die Bibel nur eine Büchersammlung ist, wo soll ich denn dann noch vertrauen? Das passte offenbar nicht jedem ins Weltbild hinein. Es ist aber so. Da gibt's natürlich noch 100 andere Sachen zu sagen, aber wir haben ja jetzt hier kein Seminar über das Verständnis der Bibel. Oder jemand, der in einer Diskussion, die ich nur von außen verfolgte, sagte, nein, nur Jesus konnte übers Wasser laufen. Stimmt nicht. Der andere sagte, nein, ich kenne indische Yogis, die machen das auch. Jesus heilt alle Krankheit, es sei denn, der Kranke glaubt nicht. Probleme und Schwierigkeiten, das richtige Leben, werden dann gerne verdrängt. Vielleicht auch manchmal in christlichen Kreisen, wo man sagt, nein, Missbrauch, bei uns gibt es sowas nicht. Christian Rommert, Pastor unseres Bundes und langjähriger Leiter des Gemeindejugendwerkes, der vor 10 Jahren in unserem Bund die Aktion Sichere Gemeinde gegründet hat, sagt, genau dann, wenn das gesagt wird, kann ich dir sagen, das stimmt etwas nicht. Man kann manche Dinge nicht schönreden. Das richtige Leben ist nicht immer klar und eindeutig. Und manchmal müssen wir uns entscheiden, auch zwischen zwei Wegen, die beide problematisch sind. Wir müssen abwägen, was wichtiger ist, und sind uns manchmal nicht sicher. Wie viel Zeit verbringen wir mit der Familie? Wie viel mit Arbeit? Wie viel für Gemeinde und mit Gott? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wann ist Gott dran? Und da sagt der kluge Prediger, mach es nicht bis zum Exzess. Oder mach dich nicht kaputt. Aus Gutem kann auch Schlechtes werden, wenn man das Gute übertreibt. Und ich spreche jetzt hier nicht zu den Faulpelzen, die manchmal daran schuld sind, dass gutmeinende Menschen ihre Grenzen überschreiten, weil sie sagen, das muss aber gemacht werden. Wir werden zurückgeführt zu unserer Begrenztheit. Ja, wir werden auch aufgefordert, keine Dummköpfe zu sein und leben, als gäbe es Gott nicht. Aber das heißt auch, dass wir uns von Gott auch beschenken lassen dürfen. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. An wen richtet sich denn dieser Satz des 17. Verses? Gerade hat der Prediger doch noch gesagt, dass der Gerechte in seiner Gerechtigkeit zugrunde gehen kann und der Gottlose leben kann. Und jetzt sagt er, sei nicht gottlos, damit du nicht stirbst vor der Zeit. Hatte der Prediger vielleicht dem guten israelischen Wein ein bisschen zu sehr zugesprochen? Oder dreht er jetzt einfach das so um? Sagt er dem Gerechten, wenn du dich selbst zugrunde richtest, weil du keine Grenzen wahrnimmst und meinst, ohne dich käme Gott nicht zurecht, dann verhältst du dich wie ein Gottloser? So kann es sein. Wie ein Tor? Ich glaube, hier spricht er den in Anführungsstrichen Gerechten an. Meinst du, Gott käme nicht zurecht, wenn du einmal fehlst? Meinst du, Gott käme nicht klar damit, dass du das Leben, das er dir geschenkt hat, auch mal genießen willst? Vielleicht meint er genau das. Vielleicht sagt er aber auch dem wirklich Gottlosen, übertreibe es nicht mit deiner Gottlosigkeit. Lass dich doch einfach mal auf Gott ein. Vielleicht ist er ganz anders, als du denkst. Vielleicht hast du ja recht mit manchen Dingen, über denen du dich bei manchen frommen Menschen aufregst. Aber Gott ist anders. Und vielleicht könntest du eine große Überraschung erleben, wenn du dich einmal auf ihn einlassen würdest. Hör auf, dich nur für dich und deine Ziele einzusetzen und setze dich für Gott ein, lerne seine Werte und Ziele einmal wirklich kennen. Und zwar im Original, in den verschiedenen Büchern der Bibel, unter denen es auch solche wie das Buch Prediger oder Kohelet gibt. Dein Leben wird dadurch vielleicht nicht leichter, aber es kann bestimmt ehrlicher, authentischer und sinnvoller werden. So heißt es doch am Ende des Predigttextes, es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Vor Gott Ehrfurcht zu haben, das kann sich nicht in verbissenem Verzicht auf alle Geschenke Gottes, in asketischer Verleugnung jeden Lebensgenusses oder in einer permanent verbitterten Lebenshaltung ausdrücken. Wie sagte der Prediger doch im 3. Kapitel seines Buches, aus dem wir eben schon etwas gehört haben,
Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Und Gunnar, wenn gestern der 90. Geburtstag deiner Schwiegermutter gefeiert wurde, habt ihr hoffentlich auch solche Gaben Gottes genießen können. Das ist gut. Eine Beziehung zu Gott leben, ein gläubiger Mensch zu sein und mit Gottes Hilfe mit den Realitäten dieser Welt zu leben, das ist authentisches Leben. Und das ist auch Redlichkeit. Und ich möchte schließen mit den Worten, die Julius Köbner, einer der Väter unserer Gemeindebewegung, in der Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem Manifest des freien Urchristentums an das deutsche Volk geschrieben hat. Redlichkeit, das ist es, was wir wünschen und wollen. Man sei redlich in seinen Urteilen über Bibel und Christentum und man sei redlich in dem Bekenntnis seiner Herzensüberzeugung. Das wünsche ich uns. Amen. Lasst uns einen Moment still sein und dann möchte ich noch mit uns beten. Danke, Herr, dass wir bei dir keine Maske aufsetzen müssen. Danke, dass wir mitten in dieser Welt leben und dass wir auch ihre Wirklichkeiten erkennen dürfen. Dass wir nichts verdrängen müssen, denn du bist da und du weißt sowieso, wie es um uns herum aussieht und wie es in uns aussieht. Hilf uns, mit dir darüber im Gespräch zu sein. Hilf uns, deine Gegenwart zu erkennen. Hilf uns, ehrlich zu uns selber, zu dir und zu anderen zu sein. Amen.